Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie hier wieder dabei seid. Freuen wir uns riesig zu einer weiteren Folge unseres Podcasts von Null auf Technik. Mhm. Heute ein bisschen anders, Martin. Es gab ja ein ganz, ganz tragisches Unglück in der Schweiz, ganz in der Silvesternacht. Und dazu haben wir was gemacht, gemeinsam mit Udo Jung. Und das erzählst du vielleicht jetzt mal.
Ganz genau. Wir haben nämlich ein Webseminar präsentiert dazu mit ihm gemeinsam. Das war ihm ein großes Anliegen, das auch persönlich als Mitglied der jeweiligen Verbände, aber auch als jemand zu präsentieren, der sich seit über 30 Jahren mit dem Thema auseinandersetzt. Und das gesamte Webseminar gibt es jetzt hier einmal zum Nachhören bei uns, ausgestrahlt als Podcast. In dem Link in den Shownotes kann man sich das Ganze auch nochmal anschauen, wenn man möchte und die Folien dazu sehen kann. Und wenn es Fragen gibt dazu, dann wendet euch gerne an uns oder an die jeweiligen Leute bei uns im Unternehmen.
Herzlich willkommen zum TROX Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Meine Damen und Herren, wir sagen herzlich willkommen bei TROX, herzlich willkommen bei der TROX Academy. Wir freuen uns, dass Sie auch aufgrund der Kurzfristigkeit der Einladung sehr, sehr zahlreich hier unserer Einladung zum Webinar gefolgt sind. Wir werden uns heute gemeinsam mit unserem Vorstand Udo Jung und Martin mit den Ereignissen in der Schweiz, aber auch mit vergleichbaren Brandkatastrophen im Bereich von Nachtclubs und Veranstaltungslokalitäten beschäftigen. Und wir haben uns hierzu entschieden, ein Webinar zu machen, das auch später ausgestrahlt werden wird. Also für diejenigen, die heute nicht mit dabei sein können. Sie werden in jedem Fall die Möglichkeit haben, sich die Aufzeichnung anzuschauen. Wir werden dazu auch nochmal die ganze Folge als Audioformat zur Verfügung stellen. Und wie Sie gesehen haben, haben Sie die Möglichkeit, über die Sektion Fragen und Antworten auch live Fragen an uns zu stellen, die dann hier im Rahmen der Präsentation auch von Martin, von Udo und eventuell auch von mir mit beantwortet werden können. Wir wissen, dass es sich bei den Ereignissen in der Silvesternacht in der Schweiz um für die Gesellschaft sehr sensible Themen handelt und vor allen Dingen auch es nicht für uns darum geht, da auf einen Zug aufzuspringen und sensationsgeifernd sich mit den Themen der Medien zu beschäftigen, sondern unser Anspruch ist es hier gemeinsam mit Udo, sich aus der Sicht der Ingenieurperspektive mit diesen Ereignissen zu beschäftigen und vor allen Dingen auch aus der technologischen Sicht drauf zu schauen, ob es Parallelen gibt und eventuell auch Lehren, die wir daraus ziehen können, aus dem normativen, aber auch aus dem technischen Rahmen. Wir werden im Rahmen unseres Webseminars auch Videos und Bilder aus vergangenen Ereignissen von Katastrophen zeigen. Das ist eine sogenannte Trigger Warning an Sie. Für den Fall, dass Sie sensible Inhalte nicht sehen möchten, würde ich an Ihrer Stelle dann eventuell den Bildschirm so lange ausschalten oder weiterklicken. Sie haben die Möglichkeit, auch im Anschluss Fragen an uns zu stellen. Sie haben die Möglichkeit, über die E-Mail-Adresse academy-de@troxco.com Fragen zu stellen, die vielleicht nicht beantwortet werden konnten. Und Martin, ich würde sagen, wenn wir uns das Ganze anschauen, es ist ja so, dass Udo das jetzt nicht aus der Unternehmenssicht von TROX beleuchten wird und aus der Sicht zu sagen, es gibt dafür von uns zum Beispiel Lösungen, sondern aus einer relativ, sagen wir mal, technologisch Interessierten und auch aus einer Verbandssicht heraus. Wie schätzt du das ein?
Auf jeden Fall. Der Udo ist heute, glaube ich, nicht da in seiner Rolle als Vorstand der TROX SE, sondern als absoluter Experte im Themenfeld Entrauchung, der sich seit 3 Jahrzehnten schon mit dem Thema befasst und auch in den Verbänden sehr, sehr intensiv sich immer wieder für das Thema eingesetzt hat, also ein absoluter Experte in dem Bereich ist. Und wir sind wirklich beeindruckt über die Teilnehmer in dem heutigen Webseminar, weil das einfach zeigt, dass uns allen das Thema extrem wichtig ist und wir uns auch in gewisser Maßen verantwortlich fühlen, aufzuklären und gemeinsam aufzuarbeiten, was ist passiert, warum ist es passiert und was können wir in Zukunft tun, um so schreckliche Ereignisse zu vermeiden. Von daher freue ich mich sehr, Udo, dass du quasi das Ganze initiiert hast. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertstiftend. Um einzusteigen, vielleicht mal mit 2 Fragen. Was waren so deine ersten Gedanken, als du von dem Ereignis gehört hast in der Schweiz? Und was war dann auch der Auslöser, jetzt zu sagen? Weil am Ende warst du ja der das initiiert hat heute. Wir machen ein Webseminar dazu, weil wir finden, dass das Thema in einem Webseminar aufgearbeitet werden muss.
Ja, erst auch mal von meiner Seite schönen guten Morgen. Ich hätte gerne lieber ein schöneres Thema mit euch gehabt. Da hätten wir sicherlich viel Spaß. Bei dem ist es jetzt ein bisschen anders. Und das ist auch genau der Punkt. Wo das passiert ist, wo ich die ersten Aufnahmen gesehen habe, ich war zutiefst geschockt, wie vielleicht alle, aber ich war auch richtig sauer. Weil das ist ein Ereignis, das werden wir gleich sehen, das ist passiert nicht so das erste Mal. Das ist, also eigentlich war das nur eine Frage der Zeit, wann es passiert. Also nicht, ob es passiert und in welcher Größenordnung es passiert. Die Disco war ja noch nicht mal voll. Das ist das eine Thema. Und was jetzt auch die Teilnehmerzahl draußen betrifft, das habe ich schon erlebt. Und zwar, wir haben in 97 nach der Katastrophe am Flughafen in Düsseldorf haben wir eine Aktionsgemeinschaft Entrauchung gegründet. Da waren die Räume voll. Da waren 200-300 Zuhörer. Und du merkst halt immer nach so einem Brandereignis ist erst ein Riesenhype. Düsseldorf war wirklich gut in der Beziehung, dass wir danach dann das ganze Thema wirklich aufgearbeitet haben. Deswegen sind heute die Flughäfen auch alle bestens ausgerüstet, auch andere Versammlungsstätten. Da hat sich unheimlich viel getan. Aber trotzdem ist es halt immer so, dass je länger nichts passiert ist, dann sackt die Aufmerksamkeitsquote ab, dann kann man auf einmal das ein oder andere schön reduzieren. Dann spricht man über die ein oder andere Vorgabe, weil es halt heute nur noch Diskussionen darüber gibt, wie teuer ist Bauen heutzutage. Und dann fängt so eine Tendenz an. Also ich war erstmal stocksauer und ich beschäftige mich schon ewig damit. Wir haben in 97 hatten einen Expertenrat, da war wirklich alles dabei. Da war die Feuerwehr, die Behörden, da war die natürliche Entrauchung drin, da waren wir mit dem Maschinelle, da war die Wissenschaft drin, da war alles zusammen in einem Raum und man hat das ganze Thema in Düsseldorf, was sehr viel komplexer war als das, was wir jetzt hier sehen, hat das dann praktisch auch in Norm gegossen. Und das war so eine Aufbruchsstimmung, die das Thema, glaube ich, dann wirklich in Deutschland auch nach vorne gebracht hat. Und vielleicht nochmal ein ganz, ganz persönlicher Satz dazu, dass auch, warum mich das auch so betrifft. Meine Mama war damals im Dresdner Bombenangriff, der ist ja jetzt wieder im Februar, jährt er sich ja. Und die hat mir auch erzählt, wie die Personen aus den Kellern mit den Rauchgasen nach oben aus den Kellern flüchten mussten und so weiter. Das ist also ein Thema, was mich eigentlich mein ganzes Leben beschäftigt. Ich habe mich nicht dahin gearbeitet, dass ich irgendwann mal zu diesem Thema referieren kann, aber es ist einfach so, wie der Zufall es halt ist, wie das Leben so spielt, gibt es da einfach Parallelen.
Du sprachst jetzt über den Flughafen in Düsseldorf und hast ja auch erzählt, was seitdem passiert ist, auch durch die Zusammenarbeit von verschiedenen Mitspielern quasi in Deutschland. Hast du heute das Gefühl, wenn du in deutsche Flughäfen gehst oder generell in Flughäfen gehst, dass du da sicher bist?
Ja. Ja, also erstens, weil ich eigentlich bei jedem Flughafen irgendwie mit involviert war. Jetzt nicht jetzt grundlegend in den grundlegenden Planungen, aber nachher dann, wenn die Ausführungen kamen und wenn es dann um Lieferungen und auch Inbetriebnahmen und auch mit dem, ja, mit Professor Detzer, die ganzen Inbetriebnahmen, die Rauchversuche, die wir gemacht haben, also gerade in den Flughäfen, die sind schon wirklich, wirklich gut ausgestattet in Deutschland.
Ist das auch so, letzte Frage zu dem Thema, dass wenn du in so einen Flughafen reinkommst, dass da wie so eine Art Inspektion stattfindet?
Ja, das ist ja mittlerweile in jedem Raum so. Also wenn ich irgendwo in den Raum reingehe, gucke ich immer, wie ich rauskomme. Hm. Das werden wir auch gleich sehen. Aber am Flughafen ist natürlich nochmal das Problem, und hat man auch in Düsseldorf gemerkt, du hast unheimlich große Volumina, du hast unheimlich große Räume und das suggeriert dir ja auch so eine gewisse Art von Sicherheit. Hm. Wenn ich in den kleinen Kellerraum reingehe, dann kann ich schon erahnen, dass das vielleicht da ein bisschen tricky werden kann, aber in so einer großen Halle ist das nochmal ein anderes Thema. Und damals hat es auch eine riesen Rauchwalze gegeben, die sich dann durch diese Abflughalle geschoben hat. Und da rechnet man überhaupt nicht mit. Aber das, doch, da kann man gut sagen, dass das mittlerweile einen sehr, sehr guten Stand hat.
Wir haben ungefähr 45 Minuten vorgesehen für deinen Vortrag. Udo, was hast du an Inhalt mitgebracht? Lass uns vielleicht mal draufschauen, Ganze hier heute strukturiert wird.
Ja, also eigentlich, und das muss ich vielleicht nochmal sagen, ich habe einen LinkedIn-Post gemacht und ich habe lange für den gebraucht. Ich glaube, ich habe mit meiner Frau drüber gesprochen, auch mehrfach. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Tage gebraucht, dass ich den absetze, weil was ich auf gar keinen Fall will, ist, dass nachher dann jemand sagt, die wollen irgendwas verkaufen. Darum geht's mir null. Es geht mir darum, das nochmal sauber zu erklären, was da passiert ist. Und ich habe im Prinzip die alten Vorträge genommen, habe die aufgearbeitet, habe die dann mit dem Unglück in der Schweiz dann praktisch parallel gesetzt und habe dann auch nochmal so ein paar Filme genommen, dass man so ein bisschen Grundverständnis hat, was da eigentlich passiert. Weil eigentlich muss man, Brandschutz und Entrauchung ist immer ein Blick auf das Gesamte, auf das gesamte Gebäude und nicht nur eine, ich brauche jetzt eine Entrauchung oder ich brauche jetzt das oder ich brauche einen Sprinkler oder ich brauche das, sondern es muss immer ein Gesamtkonzept geben, weil das so individuell ist, diese Gebäude, und auch von der Nutzung her so anders sind. Und da haben wir immer für geworben, dass sich möglichst alle frühzeitig an einen Tisch setzen, um sich da auszutauschen, um dann ein gutes Konzept hinzubekommen. Und das soll so ein bisschen auch dieser Vortrag zeigen, was gibt's für Möglichkeiten und was sind einfach grundlegende Dinge, die da nicht geklappt haben.
Ja.
Okay?
Absolut.
Okay, dann steigen wir dort mal ein. Das Erste, worüber ich glaube, man sprechen muss, ist, wie ist denn eigentlich der Brandschutz in der Schweiz geregelt? Und in Deutschland ist es so, dass wir über die Landesbauordnung das anders regeln. In der Schweiz ist es so, dass das über den VKF geht. Das ist die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherung. Mhm. Die machen praktisch so die Grundlagen, die machen so die grundlegenden Vorschriften, die geben das dann nach außen und dann muss das ein Kanton übernehmen. Oder bestimmte Dinge auch nicht, muss aber dann, also macht's hoffentlich nach bestem Wissen und Gewissen und gibt dann die Vorschriften dann in die Umsetzung, sagen wir es mal so. Und dort ist dann auch der bauliche, der technische, der organisatorische Brandschutz, also alles mit abgegolten. Im Prinzip brauchst du einmal ein komplettes Brandschutzkonzept, was dann von der Behörde abgenommen wird. Was da noch ganz interessant ist, es gibt dort auch, bei uns heißt es Sonderbauten, also es gibt Sonderregelungen für bestimmte Räumlichkeiten und das ist ja dort eine Versammlungsstätte gewesen. Und da gibt's dann auch Vorgaben für maximale Raumbelegung, ab welcher Fläche eine Entrauchung vorgeschrieben ist, wie die Rettungswege auszusehen, wie der bauliche und der technische Brandschutz auszusehen hat. Das kommt dann alles in diesen Regelwerken. Und das habe ich schon gesagt, bei uns sind es die Landesbauordnungen. Die Landesbauordnungen sind in den Bundesländern auch verschieden, weil Brandschutz ist immer Landessache. Und bei uns in Deutschland geht's zu den Landesbauordnungen, gibt's Sonderbauverordnungen. Ja. Das sind dann Themen wie Verkaufsstätten, Pflege, Krankenhauseinrichtungen, Versammlungsstätten. Und da gibt's dann halt nochmal besondere Hinweise, weil dann die Räumlichkeiten oder dort die Gebäude auch unterschiedlich sind.
Darf ich dazu eine Frage stellen? Jetzt merkt man in der Schweiz und in Deutschland, dass das Thema ja quasi dezentralisiert wird. Es gibt zentrale Vorgaben, aber im Wesentlichen sind in Deutschland dann die Bundesländer verantwortlich und in der Schweiz die Kantone. Macht das überhaupt Sinn aus deiner Perspektive?
Ja, man könnte jetzt auf den ersten Blick sagen, es brennt ja eigentlich nicht unterschiedlich, gell? Also wenn, dann brennt es überall gleich. Also es wäre schon komisch. Ja, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, das ganze Thema, wenn man so generell auf die Bundesländer drauf guckt, ob da wirklich alles nochmal extra geregelt werden muss, ist halt eine große Frage. Es ist eine berechtigte Frage, ja. Das macht es auch ein bisschen schwierig, das Thema, weil auch jetzt für einen Planer oder einen Anlagenbauer, du planst eine Anlage in München, die kann anders aussehen wie eine in Nordrhein-Westfalen, wo es ziemlich scharf ist. Also das ist wirklich unterschiedlich und das macht es sicherlich auch nicht einfacher, da habt ihr recht, ja. Ja, was ich nochmal wirklich highlighten möchte oder nochmal, was mir total wichtig ist, es gibt, man muss sich das so vorstellen, ein Gebäude wird geplant, dann wird ein Gebäude abgenommen, dann habe ich praktisch die Grundlage geschaffen, wenn es abgenommen ist und dann muss ich immer wieder überprüfen, in Deutschland ist das eine jährliche Prüfung, gehe ich in das Gebäude rein, was hat sich verändert, hat sich Nutzung geändert, muss ich das Brandschutzkonzept, wir sind ja jetzt nun mal beim Brandschutz, muss ich das in irgendeiner Weise ändern oder anpassen? Das ist, finde ich, schon eine gute Geschichte, weil es kann ja schon sein, dass du irgendwo mal ein Restaurant hast und dann macht dann halt unten noch jemand einen Partyraum auf und das ist ja, und das kann auch sein, dass sowas mal unterm Radar läuft, was du gar nicht so richtig mitbekommst. Ja. Und hier war es halt so, dass seit 2019 keine Begehung mehr stattgefunden hat. Und natürlich sind die Betreiber, was die dort getan haben, das werden wir gleich ja noch sehen, das war nicht sauber und das war sicherlich auch finanziell getrieben. Aber am Ende nutzt jeder seine Möglichkeiten aus. Das ist schlimm genug. Aber in dem Fall war es halt so, wenn keine Behörde mehr kommt, wenn keine Feuerwehr mehr kommt, wenn kein Sachverständiger mehr da reingeht und sagt, pass mal auf, das könnt ihr nicht lassen, da hinten der Rettungsweg muss frei sein und so und so und so. Ich war einmal in Hamburg. Da haben wir auch von der Aktionsgemeinschaft Entrauchung einen Vortrag gehabt in einem nagelneuen Hotel. Und wir hatten unten 200-300 Zuhörer, tiefer gelegte Versammlungsstätte, Entrauchung drin, zwei Rettungswege rechts, links und einmal über die Treppe. Ich erzähle den Vortrag, geht zum Rettungsweg, zum Schild, macht die Tür auf, um zu zeigen, dass man hier gut rauskommt, weil es ja ein neues Gebäude ist und so weiter. Der ganze Gang voll mit Möbeln, mit Bauschutt, mit allem Möglichen. Das Blöde war nur, dass dort in dem Zuhörerbereich dann auch der Feuerwehrchef der Hamburger Berufsfeuerwehr saß. Relativ schnell war die Räumlichkeit leer. Wir durften oben einen Kaffee trinken und der hat den Direktor angezählt, hat gesagt, wenn das nicht sofort leer ist, dann sperre ich ihn ins Hotel.
Ja, ja.
Also nicht nur die untere Veranstaltung, sondern ins Hotel. Und es war relativ schnell frei.
Ja.
Aber von dem war ich echt begeistert. Der hat das ganz ruhig. Das hat einfach zum Thema super gepasst.
Wahrscheinlich ist das Problem bei diesen Inspektionen einmal, wie du es richtigerweise sagtest, Nutzungswechsel, veränderte Gegebenheiten, aber auch vielleicht Unwissen. Also ich glaube, man kann gar nicht immer allen Leuten eine Bösartigkeit unterstellen, wenn jetzt jemand mal kurz was abstellt und das vielleicht vergisst. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Wahrnehmung von Fluchtwegen und für die Wichtigkeit, über so ein Thema aufzuklären und auch zu zeigen, was passiert, wenn so ein Fluchtweg auf einmal nicht mehr so ist, wie er eigentlich sein soll.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und das war, ich sag mal so, wenn du in den schallharten Raum reinkommst, kennen wir von Restaurants oder sowas, dann wundere ich mich immer, dass da keine Akustik drin ist.
Das ist unangenehm.
Ja, und dann, wenn dann einer, der sich damit beholfen hat, hat was an die Decke gehängt, dann nimmt er halt im Baumarkt das Günstigste. Und das ist halt einfach, das ist einfach verheerend schlimm. Ja, grundsätzlich dann vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Entrauchung. Ist in unterliegenden Kellerräumen oder Geschossen oder auch Versammlungsstätten ist eine Entrauchung vorgeschrieben. Das steht auch in der Schweiz so drinne. Es wird halt manchmal vergessen. Du kannst es natürlich machen. Du könntest theoretisch über den Keller auch über irgendwelche Schächte nach oben gehen. Aber meistens ist das, weil es unterliegende Räumlichkeiten sind, gehst du dann halt über eine maschinelle Anlage.
Also gilt sowohl dann auch in diesem Beispiel.
Ja. Der hätte für dieses Beispiel auch gegolten.
Okay.
Wenn das Kanton das mit vorschreibt. Also stopp, ich bin immer bei den Hauptvorgaben, ja? Ich bin jetzt nicht bei den, was die einzelnen Länder dann daraus tun. Das kann immer nochmal ein Unterschied sein.
Das heißt, die können das sogar aufweichen?
Das ist klar.
Okay.
Ein Land kann das machen, klar. Das sind jetzt mal so Grundfläche. Aber ich will ja gar nicht so lange auf diesem Thema jetzt irgendwie wie rumreiten. Wir werden es nachher sehen. Was ich eigentlich nur mache mit einer Entrauchung, ist halt, dass ich die Rauchgase abführe aus den Räumlichkeiten und ich verlängere die Zeit bis zum Flashover oder ich verhindere ihn sogar. Das bedeutet dann für die Personen, und das hat man in den Flughäfen halt auch, du kriegst eine raucharme Schicht und darunter kannst du Notausgänge erkennen und kannst flüchten.
Wir sollten vielleicht gleich für die sich so nicht immer mit der Materie beschäftigen, nochmal, weil das auch in den Medien überall mit
interpretiert
wurde, was ein Flashover eigentlich
ist. Ja, das
wird ja viel benannt, ja, und worum handelt es sich da?
Ja, das gucken wir uns gleich nochmal an. Gehen wir mal vielleicht in die Räumlichkeit selber. Die Kapazität war insgesamt unten in diesem Kellerbereich mit ca. 300.
Ja, wir sehen jetzt also hier einen Grundriss
von das ist der Grundriss, genau, von der Bar. Du siehst in der Mitte, siehst du die Bar selber. Du hast dann auf der rechten Seite hast du die Treppe nach oben. Was da auch ganz wichtig ist zu verstehen, du gehst von der Treppe in eine andere Räumlichkeit. Also du kommst über diese eine Treppe nicht sofort nach außen. Ja, und das wird noch gleich auch nochmal ganz
Terrassenstruktur sich da
richtig. Das wird auch gleich nochmal ganz wichtig. Und du hast auf der anderen Seite auch einen Flucht- und Rettungsweg. Also eigentlich ist die Räumlichkeit ist mit den zwei Flucht- und Rettungswegen. Jetzt kann man über die Anzahl der Personen, das weiß ich jetzt nicht, weil ich die Grundfläche dieses Raumes nicht kenne. Da kann man jetzt eigentlich gar nichts gegen sagen. Das ist schon so ganz okay.
Also du hast ja angezeichnet in der Grafik einmal, die übernommen wurde, den Haupteingang, Ausgang sozusagen und im rückwärtigen Bereich, in diesem Raucherbereich nochmal eine Möglichkeit des Ausgangs sozusagen.
Und dann habe ich mal versucht, ganz neutral mal aufzuschreiben, was ist eigentlich positiv und was ist negativ? Also positiv sind auf jeden Fall diese zwei Rettungswege, die natürlich auch vorgeschrieben sind und das ist mir alles klar. Und der Hauptrettungsweg geht eigentlich, wenn das oben die Tür ist, die dann auf die Straße führt, eigentlich auch relativ schnell nach außen weg. Wenn man mal guckt, was negativ ist, die Notausgänge waren nicht kenntlich, zumindest der über den Raucherraum. Dann der Hauptrettungsweg, der mündet in die Terrasse mit weiteren Personen. Also muss ich das jetzt so vorstellen, die Rauchgase kommen hoch. Jetzt kriegen die in der oberen Etage ja auch Panik und die kriegen ja auch die Rauchgase ab. Das heißt, die flüchten ja auch. Das heißt, der Fluchtstrom von unten kommt, trifft mit dem oben zusammen. Also das ist auf jeden Fall auch schon mal ein schwieriges Thema. Man hat über diese brennbaren Materialien, die sind verboten, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber zu reden. Das ist totaler Schwachsinn, das in so einem engen Raum an die Decke zu hängen. Holzverkleidung noch dazu. Eventuell war die Anzahl der Gäste so, das habe ich aber jetzt mittlerweile mitbekommen, die war gar nicht so gut gefüllt. Und dann kann man nochmal über die Größe der Treppe sprechen. Ich weiß, dass die Treppe verkleinert haben, dass es baulich angepasst worden ist. inwieweit, ich kenne da jetzt keine Maße, ob die Treppe jetzt breit genug war. Also ich wäre froh gewesen, wenn die Treppe groß genug gewesen wäre. Mhm. Ich hätte die nicht verkleinert, aber das gab es bestimmt irgendwelche Gründe für. Ja, und also ich hasse es, in einem Fußballstadion 10 Minuten zu warten, bis man endlich den Rasen wieder sehen kann. Und eine Pyrotechnik in einem Gebäude, in einem Raum, da habe ich überhaupt kein Verständnis für.
Wird aber immer noch viel praktiziert. Also wenn man jetzt mal in Clubs-Diskotheken schaut, wenn da eine Flasche serviert wird, hängt da eigentlich immer irgendwas dran, was sprüht oder irgendwie zischt oder irgendwelchen Nebel verbreitet. Ist üblich eigentlich. Ja,
hurra. Okay. Dann gucken wir uns das mal an und dann merkt ihr auch, warum ich so sauer bin und warum mich das so getickert hat, dass ich dann auch relativ kurzfristig gesagt, komm, wir machen dieses Webseminar, weil also ich habe genug andere Dinge um die Ohren und dann vergisst es immer wieder so ein bisschen und dann kommt es in Erinnerung, da siehst du irgendeinen Zeitungsartikel und auf einmal sagst, ey, nee, irgendwie müssen wir jetzt darüber nochmal anders sprechen und das anders aufbereiten.
Ja.
Ja, gehen wir doch mal in die Historie. Wir fangen an ins Jahr 2021. Da gab es in den Niederlanden in der Silvesternacht, man höre und staune, in der Silvesternacht ein ähnlicher Brand. Und was ist dort passiert? Man hat das danach auch simuliert. Man sieht das hier in der Simulation. Dort wurden Tannenzweige an die Decke gemacht, aus optischen Gründen, damit das schön weihnachtlich alles aussieht. Und das galt damals so als klassisches Beispiel. Das hat mir jemand das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, gar nicht so gekannt, hat mir jemand auf dem LinkedIn-Kanal dann auch gesagt, dass dieser Brand auch stattgefunden hat. Und der ist ausgelöst worden durch Wunderkerzen, also im Prinzip auch wieder durch irgendeinen Feuereffekt und dann brennbare Decke. Und wir werden es nachher nochmal sehen bei einem Zimmerbrand, so Tannenzweige, die brennen sofort weg. Das ist fast wie eine Explosion. Und dort gab es auch enge Rettungswege, Treppe, jugendliche Gäste, eine sehr schnelle Brandentwicklung. Also im Prinzip genau dasselbe, was dort passiert ist. Dann gehen wir mal zu einer Sache, zu der Brandkatastrophe im Nachtclub The Station. Da gibt's auch Filmmaterial zu. Und das Filmmaterial habe ich mir dann auch alles angeguckt. Ich krieg die Quelle nicht mehr ganz raus, aber da waren Aufnahmen dabei, da musstest du viel rausschneiden. Mhm. Und ich glaube auch, man findet relativ wenig auch jetzt zu der Schweiz im Netz und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite sage ich immer, es gibt dem Thema nochmal einen anderen Wert, wenn man das wirklich mal gesehen hat. Und wir zeigen jetzt hier mal nur mal paar Aufnahmen und das ist wirklich Glück. Also im Negativen ist es Glück, dass man mal dort so sieht, wie jemand geflüchtet ist aus diesen Räumlichkeiten und wie das dauert. Und diese einzelnen Schritte gehen wir da mal durch. Ja,
vielleicht erzählst du auch kurz, was man sieht.
Ja, also was man jetzt hier sieht, ist von hinten, also ein Film von hinten aufgenommen, normales Konzert, alle sind gut drauf, vorne die Band spielt und hurra, sie zündet dann Pyrotechnik, weil jetzt gerade das im Song so dran ist. Und die Pyrotechnik, sieht man schön, geht bis oben an die Decke dran. Mhm. Und dort
ist Sprühfontänen sind.
Genau, und das ist genau der gleiche Schaumstoff wie in der Schweiz. Und hat jemand mit einem Handy aufgenommen.
Das ist jetzt 2003, ne?
Genau, und jetzt startet praktisch die Zeit. Und jetzt sieht man schon oben links, hat man gesehen, wie es anfängt zu brennen.
Was Feuer gefangen.
Siehst du, da oben fängt es an zu brennen und mit welcher Geschwindigkeit.
Unglaublich.
Und jetzt fängt der Mann, der das aufgenommen hat, der war wirklich gut, weil der ist schon ziemlich früh dann hinten raus und hat gemerkt, da ist was. Alle anderen sind in einer ersten Phase, die verstehen noch nicht, dass jetzt Gefahr droht. Das ist so ein Ding, deswegen ist Alarmierung immer so wichtig.
Vorhin sieht man noch, dass Leute sich unterhalten und jetzt auf einmal
geht das so. Genau. Jetzt guck mal, erst 30 Sekunden.
Das ist quasi in Echtzeit, ne?
Ja, die Bühne steht schon in Flammen.
Ne? Ja. Mhm. 30 Sekunden, jetzt kommen dann auch die Feuermelder. Das gibt natürlich nochmal einen Touch. Das war dort auch nicht so. Wenn du nochmal dann Signal hörst und dir eine Gefahr da suggeriert wird, dann macht dein Gehirn nochmal was anderes. Mhm. So, und jetzt geht's schon los, dass er kaum rauskommt. Jetzt ist noch keine Panik. Die Leute sind immer noch gesittet und jetzt kriegst du die meiste Anzahl an Personen aus so einem Raum raus. Jetzt sind wir bei einer Minute. Dann kommt's gleich, wir haben aber jetzt keine Aufnahmen mehr von innen, jetzt kommt's zum Flashover irgendwann und das ist ja die Aufnahmen jetzt draußen, dann hat man gemerkt, dass man die Rauchgase nicht rauskriegt, dann haben die Gäste draußen die Scheiben eingeschlagen.
Man sieht jetzt auch wieder Rauch aus dem Gebäude.
Richtig. So, da haben sie die Scheibe eingeschlagen und dann versucht man halt sich da nach einer Minute 30 Sekunden.
Und jetzt, schwarzer Rauch quillt aus dem.
Richtig. Und jetzt und das ist die Aufnahme, die sollte man sich nicht unbedingt angucken, aber die will ich jetzt nochmal kurz erklären. Und das ist dort garantiert auch so passiert, auch wenn ich keine Detailinformationen habe. Aber es passiert Folgendes. Du hast erst die Phase, dass du es gar nicht registriert, dass du in Gefahr bist. Dann versuchst du dich zu retten. Da gibt es dann verschiedene Dinge. Und dann fängst du an, und ich lasse mal das nächste laufen einfach, damit wir keine Zeit verlieren. Man hat den ganzen Brand nochmal nachsimuliert. Lass mal nebenbei mal laufen, dann sieht vorne die Bühne und man hat dann nochmal den Brand gezeigt, damit die Zeiten auch stimmen.
Ja.
Dann geht, und wenn irgendwann das wechselt zur Panik, dann versuchst du aus dem kleinen Loch Notausgang rauszukommen und dann fällt der erste hin, der nächste fällt oben drüber und dann kommt von hinten der Druck, weil die Menge hinten kriegt ja Lebensangst, also die kriegen Todesangst und drücken. Und dann hast du, auch wenn diese Leute, die man da an der Tür gesehen hat, draußen sind, also wenn die frische Luft atmen, die werden durch diesen Druck, der dann auf ihre Körper lastet, dann praktisch zerquetscht. Und daran sterben die. Und das ist auch ein Phänomen, wir haben alle noch den Vorfall in Duisburg in Erinnerung, da war das ähnlich. Also wenn der Druck dann zu groß wird, dann kannst du auch gut Luft bekommen, aber das kommt dann im Körper nicht mehr an.
Der Mensch setzt ja auch über Adrenalin nochmal zusätzliche 10-15% Kraft frei.
Ja, das.
Und das ist quasi wie eine Massenpanik, wie bei der Love Parade.
Ja, ja. Genau. Und du bist dann draußen und versuchst deinen Freund, der vor dir liegt, rauszuziehen und kriegst es nicht hin. Also es ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja. Und was man jetzt hier sieht, ist halt, wie schnell dieser Brand halt von der Zeit her sich aufbaut, wie jetzt die Rauchgase nach unten gehen. Deswegen sagt man ja immer, geh auf den Boden, dass du noch atmen kannst. Und weil von unten halt die Frischluft zum Feuer hin.
Wir sind jetzt in der Simulation über einer Minute 20 und die Rauchschicht nach unten hat sich fast geschlossen.
Ja, und dann kommt es irgendwann.
Und das ist dann der Punkt, wenn die Rauchgase durchzünden sozusagen, das ist dann
ein
Flashover?
Ja, hier hat man jetzt aber jetzt nicht mehr brennbare Materialien am Boden. Aber wir gucken uns das gleich mal an, wie der aussieht.
Ja.
Ich mache es mal ein bisschen schneller. Dann gab es einen Vorfall in Brasilien, in der Diskothek Kiss. Da sind 242 Menschen gestorben. Im Prinzip auch wieder genau dasselbe. Dann gab es einen Unfall in Bukarest. Da ist dasselbe Akustikmaterial an der Säule. Das ist genau das Gleiche, was da in der Schweiz hing. Ja, da auch wieder eine Bühnenshow. Auch wieder mit Feuerwerkskörpern. Und dann sind wir irgendwann in der Schweiz. Mhm. Und jetzt guckt man sich das mal im Gesamten an, ja? Das sind alle Vorfälle, die man kennt. Und jetzt gucken wir mal, in Holland waren es 4, wie ich sehe es jetzt nicht ganz genau, 14 Tote, dann haben wir in den USA 100, dann haben wir in Brasilien 242, dann haben wir in Rumänien 64 und jetzt haben wir 40 Tote. Und das ist doch, und alles das Gleiche. Ja, das ist eins zu eins dasselbe.
Wenn man runterschaut, Brandursache, Wunderkerzen, Pyrotechnik und Wunderkerzen.
Ja.
Was ja auch eine Art Pyrotechnik ist, ja, klein.
Im Grunde genommen in klein, aber nicht irgendwelche Fahrlässigkeiten, Gase.
Und wenn du das halt siehst, kannst du nur sauer werden. Stell dir mal vor, dein Kind war da dabei. Das ist doch unvorstellbar.
Ja.
Unvorstellbar.
Absolut.
Ja, Gefährlichkeit Rauch. Da gibt es verschiedene Untersuchungen zu, wie viel Rauch... Gase freigesetzt werden. Und diese Polyurethan-Schweißschaum, der ja auch verboten ist mittlerweile, der ist... gibt halt sehr, sehr viele Rauchgase frei und die sind natürlich auch hochgiftig. Ich gehe jetzt da mal ein bisschen schnell auch drüber, was das mit dem, das wissen wir alle, das Kohlenmonoxid, das, was eingeatmet wird, im Prinzip halt sehr, sehr schnell, wie soll ich sagen, wenn du nachts schläfst in einem Hotel und du atmest 7-mal richtig kräftig Kohlenmonoxid ein, dann schläfst du ein. Das war's. Deswegen hat man ja auch ganz häufig Leute einfach im Bett liegen, die eigentlich überhaupt keine Verbrennung irgendwas haben und einfach nur an dem Thema Rauch gestorben sind. Ich will noch mal auf eine Sache hinaus, was wir vorhin so ein bisschen angesprochen haben, das Thema Panikverhalten. Das sieht man, also irgendwann wechselt das. Am Anfang, das hat man ja auch in Montana gesehen, man stellt sich jetzt die Frage, warum stehen die Jungs da und machen mit dem Handy eine Aufnahme? Die haben das überhaupt gerafft. Die haben gar nicht kapiert, in welcher lebensbedrohliche Situation sich gerade befinden.
Ja, man sah das gerade bei dem Konzert, die Leute unterhalten sich ja noch, der Bühne abgewandt und quatschen und auf einmal laufen die Leute los.
Ja, aber du musst man sich ja vorstellen, du bist in einer Situation, in einer Feiersituation, du hast vielleicht Alkohol dabei, du bist total euphorisch, und so, da musst du von einem Moment auf den anderen musst Klick machen und du musst umschalten in den Überlebensmodus. Das geht nicht
Sekunden,
so
einfach. 60 Sekunden. Ja, genau.
Und das musst du irgendwie unterstützen. Und wenn man sich mal das anguckt hier, ist ein gutes Bild dafür oder ein gutes Beispiel. Das ist doch völlig klar, dass jetzt die Rauchwalze da kommt. Und vielleicht auch noch mit Feuer gekoppelt. Ja, oder? Da bewegt sich keiner. Weil man das nicht glaubt. Man kennt es ja aus dem Fernsehen, passiert mir ja auch nichts. Und dann kommt ein anderer Effekt. Du hast zwei wunderbare Rettungswege. Du hast einen Hauptausgang und du hast einen zweiten Rettungsweg. Ist alles da. Das Phänomen ist aber, dass einer die Führung übernimmt und sagt, hey, da rennen wir alle hin. Also das ist
so eine Art Herdenverhalten.
Geht mal an den Flughafen.
Deswegen ist die Kennzeichnung so wichtig, ne?
Genau. Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja verschiedene Anzahl von Personengruppen. Du hast die eine Gruppe, die reagiert völlig rational. Du hast eine Gruppe, die reagiert in kritischen Situationen unberechenbar, da weiß sie gar nicht, was passiert. Und dann hast du die 70%, die Gruppe 2, die dann sagt, ja, och, der sieht vernünftig aus.
Da gehen wir mal mit.
Der ist seriös, hinter dem laufe ich.
Das
sieht so aus, als ob der jetzt Ahnung hat. So, und dann rennen aber alle zu dem einen Ausgang. Und wie oft habe ich schon zu meiner Frau gesagt, komm, wir gehen da raus. Warum? Die gehen doch alle da. Also, sage ich, genau. Und deswegen gehen wir da raus.
Also, die Verteilung, die du beschreibst, ist quasi 85, 90 zu 10 oder 15. Je nachdem, wie man es.
Und das sind ja unterbewusste Entscheidungen. Das trifft ja fast keiner bewusst. Ja. Ne? Das passiert ja einfach.
Und jetzt sind wir beim Personal. Wenn das Personal da unten geschult ist, wenn das Personal wüsste, und wir reden über auch bei ganz vielen anderen Sachen, dass Schulung und sowas nervt und Qualifikation. Aber wenn da unten jemand drinne gewesen wäre, der das kapiert hätte und hätte gesagt, pass auf, sofort, alle, jetzt hier raus und hätte die Führung übernommen, dann wären es vielleicht keine 40. Ja, und das ist das, was ich meine. Ich rede hier gar nicht über eine Anlage. Ich rede darüber, Gefahren zu erkennen und sie dann irgendwie, also da drinne in dieser Gefahrensituation das Beste draus zu machen. Und das kann man nur über Schulung und über das, was wir jetzt auch hier tun. Deswegen finde ich das, was wir hier tun, ich glaube, dass jeder von uns demnächst, wenn er in den Kellerraum geht, mal schaut, wie er rauskommt. Und wenn er dann guckt und sieht vor dem Notausgang drei Stühle stehen und noch ein Regal, weil es gerade mal so passt oder weil ich jetzt was weggeräumt hat, dann würde ich mir mal Gedanken machen. Und dann kommt das Thema Alarmierung. Das haben wir ja vorhin gesehen. Also das hat ja gedauert, bis die registriert haben, dass ich jetzt in so einer Gefahrensituation bin. Und da waren keine Rauchmelder drin. Und du gibt halt verschiedene Rauchmelder-Geschichten oder Ausprägungen. Du kannst sogar die Rauchmelder vom Chef besprechen lassen. Bitte verlassen Sie das Gebäude. Es gibt Untersuchungen, wie lange das dauert, wenn du normalen Alarmton hast, ob du dann wirklich aus dem Gebäude gehst. Die Frage könnte man sich mal selber stellen. Wenn es ein Hotel tönt und ich liege im Bett, gehe ich raus.
Du denkst, Fehlalarm wahrscheinlich.
Aber ich glaube, im Hotel würde ich rausgehen.
Weiß ich nicht.
In der Schule hatte man nie so den Stress. Ne?
Ja, das war ja klar. So. Aber ab dem Moment, wo einer in der Schule, unser Hausmeister, dann auf einmal Disco-Nebel mit reingebracht hat, waren wir schneller. Ja, also das ist immer die Frage, wie realistisch sowas ist. Und es gibt halt so verschiedene Einflussfaktoren und Wechselwirkungen auf den Menschen, dass der dann registriert, dass er in einer Gefahrensituation ist. Aber über Rauchmelder brauchen wir eigentlich gar nicht sprechen, wobei Rauchmelder in der Schweiz auch nicht Pflicht sind. In Deutschland sind sie mittlerweile Pflicht, ja auch.
Das war damals die Kampagne Rauchmelder retten Leben, erinnere ich mich noch dran.
In der Schweiz sind sie nicht Pflicht?
Nein.
In Deutschland ist ja so
ein... Nein, im Einfamilienhaus nicht, nein.
Ach, im Einfamilienhaus in Deutschland muss man, glaube ich, sogar in jedem Raum Wohnzimmer und Schlafzimmer, ne?
Also macht Sinn.
Im Schlaf- und im Rettungswegbereich, in NRW zumindest.
Ja.
Da kann ich
verstehen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Da habe ich... Ja, vielleicht ist der Film jetzt auch, wir können mal reingucken.
Ich denke schon, dass das wichtig ist.
Ja, also hier war zum Beispiel ein Film, es ist ein Schiff und es ist eine unterliegende Etage. Es gibt ja die Kreuzfahrtschiffe.
Das ist Unterdeck hier so.
Unterdeck praktisch, genau. Und die Probanden haben jetzt nur die Aufgabe, sie sollen schnellstmöglich aus der unteren Etage nach rauskommen.
Akustische Alarmierung und eine gute Sicht.
Da noch nicht.
Ohne.
Das ist erstmal ohne.
Ja.
Und jetzt siehst du auch, dass Leute sich absprechen und dann geht man raus. Jetzt hat man die akustische Alarmierung, jetzt gehen die alle da hoch.
Der Ton kommt von der Treppe.
Der Ton kommt von der Treppe und geht von unten nach oben. Der hat so einen aufsteigenden Ton. Und dann macht man das Ganze unter Rauch, Ja. Oder das Licht aus.
Ohne Alarmierung.
Ohne Alarmierung.
Die Leute tasten sich an der Treppe vorbei.
Gehen auch nach unten.
Man verschiedene
umherirren. Meistens, wenn sie zusammen sind, wird es ein bisschen besser. Wenn der Erste, der vorne weggeht, dann auch die
Atmung. Jetzt ist es richtig. Akustikton Licht, ne? Wieder bei Rauch und schlechter Sicht. Und die Leute gehen die Treppe nach oben.
Ja. Und jetzt, das ist alles nur, was ich jetzt mache. Behauptung, ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so einen aufsteigenden Ton gehabt hättest über einen Rauchmelder an der Treppe, an der Haupttreppe, und das wäre relativ frühzeitig gekommen. Also der Brandverlauf war da wahnsinnig schnell. Und ich zeige das auch gleich nochmal. Also das ging ja in Sekunden ab. Aber trotzdem, jede kleine Maßnahme, jedes kleine Ding hätte in irgendeiner Art und Weise geholfen. Und wenn da nur einer noch überlebt hätte, dann
hätte gereicht.
Nicht gereicht, aber es hätte zumindest die Situation noch mal
etwas. Und quasi mit Sound das zu machen oder mit Lichteffekten, wie zum Beispiel im Flugzeug, man ja noch nie erlebt hat, aber ja weiß, sorgt wahrscheinlich dafür, dass der Mensch unterbewusst anders handelt. Richtig. Weil er einfach das Unterbewusstsein meist dazu tendiert, sonst die falsche Entscheidung zu treffen.
Ja. Du musst ja ganz schnell im Gehirn dieses Umschalten hinbekommen. Und jetzt gehen wir mal in so eine Art Fazit rein. Das ist so meine Lieblingsfolie von früher und die gibt's auch im Grundlagenpapier in Drauchen beim VDMA, wo wir da mal alles zusammengestellt haben von allen Experten. Man sieht oben, oder fang unten an, ja? Wir haben unten das Thema Rauchtemperaturentwicklung. Ist klar, am Anfang bei der Temperatur, bei jedem Brand geht die langsam hoch. Rauchgase können aber relativ schnell sich bilden. Also wenn ich an Kunststoffe denke, bei Kunststoffe, die viel schnell ausgasen, dann passiert das ganz schnell. So, es kann auch sein, dass ein Brand vielleicht über so einen Schwelbrand gar nicht hinausgeht, weil ich vielleicht irgendwie Rauchgase abführe der Brandverlauf ein anderer ist. Aber nehmen wir mal einen Standardbrandverlauf. Das heißt, es fängt an zu brennen, der Raum füllt sich mit Rauch.
Die Temperatur steigt langsam.
Temperatur steigt langsam an und dann kommt es zu dem sogenannten Flashover. Was heißt das? Jeder, der zu Hause einen Ofen hat und Holz reinlegt, sollte sich das mal Folgendes anschauen. Das neue Holzstück fängt an auszugasen. Also helle Gase kommen aus diesem Holzstück raus. Und auf irgendwann fängt es an zu brennen. Dann sind wir bei 600 Grad, 500, 600 Grad. Und ab dieser Temperatur fängt alles, was innerhalb eines Raumes ist und was brennbar ist, an zu brennen. Alles.
Restlos alles.
Restlos, ja. So, und jetzt gibt's halt verschiedene Anlagen. Es gibt eine maschinelle Entrauchung, es gibt Rauchdruckanlagen, es gibt natürliche Entrauchung. Unterschied ist natürlich Fenster, mal ganz einfach, maschinell sitzt irgendein Ventilator. So. Und natürlich ist es klar, wenn ich jetzt vorne die Rauchgase relativ früh abführe, führe ich auch Temperatur ab. Und es kann dann sein, dass ich sogar den Flashover verhindere. Ja, also Rauchgase werden abgeführt und Temperaturen. Und was man jetzt sieht bei den Schutzzielen ist, dass dann natürlich die Eigenrettung gefördert wird, also der Personenschutz. Je länger ich den Notausgang sehe, je länger ich noch atmen kann, umso länger ich Frischluft bekomme, umso länger bin ich am Leben und kann mich selber retten. Weil es ist ja noch keine Feuerwehr da. Und man sagt jetzt, ab dann, wenn die Fremdrettung anfängt, das sind so 7 Minuten, dann ist die Feuerwehr am Ort. Das ist so eine mittlere Zeit in Deutschland. Natürlich wissen wir, wenn Verkehr ist und so, das kann sich alles ändern. Aber die Feuerwehr ist schon gut und schnell vor Ort. Und dann übernimmt die. Dann bin ich halt nicht mehr in der Eigenrettung.
Also die Idee ist eigentlich, das Ganze zu verlangsamen, um die Fluchtzeit zu verlängern und den Flashover auch hinauszuzögern.
Oder sogar zu verhindern, genau. So, und jetzt gucken wir uns mal so ein paar Beispiele an, die wir dann immer auf den Roadshows dann mitgebracht haben. Und zwar haben wir da... Messe in Frankfurt, da habe ich das nochmal gezeigt, wie so eine Rauchschicht aussieht. Was man jetzt hier sehen kann, ist links, dass die Zuluft kommt über diese Stützen. Da ist eine Wand runtergefahren wie ein Vorhang und auf der anderen Seite die Rauchgase werden abgeführt. Übrigens hier auch mit Temperatur. Und diesen Zustand will man haben. Man will eine Zuluft. Ich kann jetzt nochmal starten.
Kann man zurückklicken, genau. Also es wird quasi künstlicher Rauch erzeugt dort, ne, mit Temperatur, wie du sagst.
Ja.
Und es wird eine Rauchschürze gebildet.
Ja, also die Rauchschürzen fahren runter, das ist jetzt ein sehr, sehr komplexes Gebäude, ja. Und man kann aber sich gut vorstellen, dass wenn es jetzt irgendwo brennen sollte, nehmen wir mal Papierkorb oder irgendwas, dann bleibt dieser Brand an dieser Stelle, weil ich dort auch dann die Rauchgase abführe und ich kriege von unten halt die Zuluft. Natürlich, diesen Brandherd als solches an dieser Stelle heizt sich an, aber der breitet sich halt nicht aus. Ja, und da kann man sich halt gut vorstellen, bei diesem Beispiel ist jetzt, wie gesagt, ein großes Gebäude, aber in den Flughäfen ist das ähnlich. da gehen die Rauchgase nach außen weg und ich kann mir dann den Fluchtweg selber suchen. Und das sind jetzt die verschiedenen Dinge. Es gibt Schichtungen, Verdünnungen, Rauchabschnittsbildung und so weiter. Also das gucken wir uns jetzt im Detail mal nicht an, weil ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Das sind jedes Ding für sich, könnte man einen eigenen Vortrag drüber halten. Wird passiert auch, aber uns oder mir ist total wichtig, dass dieses Grundverständnis, dass wir das verstehen, was da eigentlich dahinter steckt. Und das, was du auch gerade eben gesagt hast beim vorbeugenden Brandschutz, bei diesen tiefliegenden Versammlungsstätten, wenn man dort halt eine Entrauchung hat, dann verzögert man praktisch diesen Flashover oder versucht den Personen die Möglichkeit zu geben, sich zu retten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich vorher natürlich gar nichts an der Decke haben kann. Ja? Also jetzt nicht, wenn einer jetzt denkt, ich bringe die Rauchgase raus, hey, na, darf ich in dem Raum machen, was ich will? Nein,
das ist noch mehr.
Ja, genau. Also und deswegen, wir haben die, ja genau. Deswegen würde ich nur mal eine Sache. Das ist das, was wir jetzt hier hatten, genau. Und was auch nochmal ganz interessant ist, an der Stelle, jetzt nehmen wir mal an, da wäre eine Entrauchung drin gewesen.
Gucken uns nochmal die Bar an, jetzt die Konstellation, genau.
Ja, genau. Jetzt stellen wir uns mal vor, da wäre eine Entrauchung gewesen. Dann hätte man die Zuluft über von oben, aber auch unten über diesen Fluchttüren im Raucherraum gehabt.
Das heißt, es wäre Luft eingeströmt, weil die Türen geöffnet worden wären, weil die Leute entfluchten sozusagen?
Die wären sowieso auf, sonst hätte die Entrauchungsanlage gar nicht anfahren können. Denn wenn ich die Entrauchungsanlage anfahre und die Türen sind geschlossen, der versucht sich ja die Luft irgendwo herzuholen. Ja, und dann ist die Tür verschlossen. Also die müssen dann auf. Das ist der erste Schritt. Also erst Zuluft, dann die Abluft. Und dann kommt die Frischluft vom Rettungsweg dir entgegen. Das heißt, vom Notausgang kommt dir die Frischluft entgegen. Und dann gehst du automatisch in die Richtung. Das ist nochmal so ein zusätzlicher Effekt, dass du natürlich dahin gehst, wo du auch frische Luft bekommst. Das finde ich nochmal ganz, ganz interessant. Aber wenn man jetzt nochmal sich das Fazit anguckt, und jetzt lassen wir mal alles, die ganzen technischen Dinge lassen wir mal alle weg. Ja? Wenn ich seit 2019 keine Begehung mehr gemacht habe, dann ist das für mich grob fahrlässig. Ich kann verstehen, dass jetzt jeder hat jetzt dieses Ehepärchen da vor Augen und jeden Tag kommt ein neuer Bericht, was die alles Schlimmes getan haben. Das ist auch schlimm, aber das Kanton und auch die Behörden können sich da in keiner Weise freisprechen. Also das kommt mir da einfach zu kurz. Da hätte man auf jeden Fall durch regelmäßige Begehung hätte man auf jeden Fall was tun können und müssen, ja. Dann vorhanden sein zweier übersichtlicher und nicht versperrter Rettungswege. Es kann nicht sein, dass ich im Raucherraum einen Rettungsweg habe, dass ich den noch versperre. Und ich habe jetzt auch noch gehört, den haben sie zugeschlossen, weil sie Angst hatten.
Wirklich abgeschlossen, ja.
Warum? Weil?
Weil sie Angst haben, dass die Gäste abhauen, ohne zu bezahlen, oder?
Genau das.
Okay.
Ja, überleg mal. Das ist doch das.
Ey, ein bisschen paranoid.
Das geht überhaupt nicht. Dann keine brennbaren Materialien, haben wir auch drüber gesprochen. Frühzeitdetektion durch Rauchmelder finde ich immer, immer, immer sinnvoll. Und dann aber auch Schulung und Wissen des vorhandenen Personals. Also wer da unten arbeitet, der muss einfach über die Themen Brandschutz Bescheid wissen.
Es ist immer wieder frappierend, Udo, weil wer mit einem Schiff unterwegs ist, das findet quasi jede Woche mindestens ein oder zweimal statt. Brandsimulation mit der Crew, weil die sagen, das ist ein sensibler Bereich, wir haben ein richtiges Problem. Und mehr als alle anderen sind die darauf getrimmt, wirklich den Leuten das beizubringen, die eben da rauskommen für den Fall der Fälle.
Das es gibt da so extreme Beispiel, Unterschiede. Ne? Ich habe gerade an Flugzeuge gedacht, aber da wird vor jedem Start erklärt, was passiert in Emergency. Und wir haben das in so einer Bahn und nicht mal beim Personal offensichtlich regelmäßig.
Ja.
Gibt eine Frage noch dazu, und zwar ist nach deinem Kenntnisstand die Bar gesprinklert gewesen?
Nein.
Ich habe auch keinen gesehen, der da nass rauskam, ehrlich.
Nein. Nee, aber es ist so ein Punkt. Jetzt nehmen wir mal in diesem kleinen Keller hast einen Sprinkler drinne. Die Rauchgase hättest du trotzdem.
Ja.
Und die Rauchgase würdest du durch den Sprinkler auch nach unten drücken. Ja, aber das sind so Gelehrtenstreit, da will ich auch gar nicht hin. Auf dieses Feld will ich mich gar nicht begeben. Also was wichtig ist und was man sich einfach, und auch, wir haben ja sicherlich den einen oder anderen Bauherrn auch da und auch den einen oder anderen Planer. Gesamtkonzept, Gesamtbrandschutzkonzept angucken. Wie kommen die Personen raus? Und danach würde ich auch die Anlagen auslegen. Kommt da ein Sprinkler rein? Kommt also eine Brandmeldeanlage? Ich meine, das ist ja mittlerweile nun fast Standard in Deutschland. Das ist überhaupt keine Frage. Das muss halt rein. Aber dann, wie gehe ich mit den Systemen um? Brauche ich eine Rauchdruckanlage? Brauche ich das? Brauche ich hier? Brauche ich da? Und da müssen halt alle Experten an einen Tisch. Da muss die Feuerwehr auch mit dabei. Die Feuerwehr das sind die Leute mit der Erfahrung. Die Berufsfeuerwehren und die tagtäglich sich irgendwie mit Bränden beschäftigen, auch mit Fehlalarmen, auch mit den Dingen, die alle schiefgehen können. Alle mit einem an einen Tisch. Einmal das Konzept festgelegt, dann habe ich auch viel, viel weniger Ärger nachher bei einer Abnahme. Ja. Und da ist auch egal, welches System sich dann durchsetzt. Ich sage immer, wenn die Systeme gut sind, wenn man das nachvollziehen kann, wenn man das simulieren kann, dann sind die nachher auch eingeplant. Gar keine Frage.
Ja. Und ich glaube, unabhängig von den Fachleuten und den Planern und den Gebäudebetreibern, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Message an uns. Und wenn ich so die Inhalte höre, glaube ich, ist das auch total wichtig, dass wir so ein bisschen die Boten sind und das auch in die Gesellschaft tragen, dass die Menschen einfach ein besseres Verständnis dafür haben, was passiert bei so einem Brand und wie kann man sich selbst schützen, wie kann man vielleicht auch dafür sorgen, dass andere das Gebäude sicherer verlassen können und einfach die Aufmerksamkeit mehr darauf lenken, dass man halt nicht immer bis zum Ende in so einer Bar oder in anderen Veranstaltungsstätten total glücklich feiert, sondern dass es auch Notfälle gibt und man halt irgendwie darauf vorbereitet sein muss.
Ja. Ja, ich will, lass mich nochmal einen anderen Satz sagen, weil das ist was mich generell jetzt bei uns in der Branche beschäftigt. Wenn man sich so die technische Gebäudeausrüstung, Bau insgesamt anguckt, gerade bei großen und komplexen Gebäuden, ist es immer so zu teuer, funktioniert nicht und zu lange Lieferzeit verschiebt sich alles, gell? Und dann haben wir immer die schönen Beispiele. Ich nehme jetzt nur die Städte, ja, Berlin, Hamburg, Stuttgart und so weiter. Ja, im Grunde genommen, das Regelwerk, was wir haben, ist gut. Und das Regelwerk, was wir haben, muss man halt bewusst und sinnvoll anwenden. Aber jetzt, weil jetzt seit 2017 nichts mehr passiert ist, den Schluss daraus ziehen, ich reduziere jetzt mal alles und mache jetzt vielleicht weniger Prüfungen und lasse vielleicht das ein oder andere wieder zu, das ist der falsche Schluss. Weil spätestens jetzt und mir, also ich wundere mich, dass da alle so ruhig sind im Moment noch, vielleicht ist das Ereignis auch noch zu nah, das kann auch sein, aber man kann doch nicht alles irgendwie aufweichen, nur damit mit der Begründung ist seit der so und so vielen Jahren nichts mehr passiert. Vielleicht ist auch seitdem nichts mehr passiert, weil die Anlagen einfach
nicht funktionieren. Weil es funktioniert.
Ja, und wir können nämlich bauen. Wir haben Top-Firmen, wir haben Top-Baufirmen in Deutschland, super Anlagenbauer, wir haben gut ausgebildete Planer. Es sind halt komplexe Anlagen, aber am Ende funktionieren sie. Und überall dort, wo wir nichts in der Presse lesen, da ist vielleicht ein Brand passiert, da sind vielleicht Leute über eine Rauchdruckanlage, über ein Treppenhaus nach außen geflüchtet und die Anlage hat funktioniert und keiner spricht drüber. Wisst ihr, wie oft es in der Elbröhre brennt?
Nee.
Genau.
Wie oft denn?
Also ich kann jetzt nicht genau die Dings, aber ich sag mal so, bestimmt einmal im halben Jahr locker brennt da ein Auto und ein LKW aus. Und dort ist eine Entrauchungsanlage drin, die funktioniert. Perfekt. Und da kann die Feuerwehr den Brandangriff üben, da passiert nichts. Aber du hörst auch gar nichts mehr drüber. Am Anfang hörst du immer mal so ein bisschen, ist wieder ein Auto ausgebrannt oder so.
Der Stau ist da, ja.
Der Stau ist da, genau. Aber das ist der Punkt. Wir hören immer nur was, wenn so eine Katastrophe passiert ist.
Es ist ja tatsächlich so, es ist ja gar kein dummer Spruch, sondern zu sagen, dass es für die Lösung, Brandschutz und Entrauchung auch keine zweite Chance gibt. Also entweder funktioniert es und es sorgt dafür, dass Menschen eben weiter leben und sich selber retten können. Oder es ist nichts
mehr. Man kann nicht nachbessern.
Du hast keine zweite Chance dafür. Nein. Also dieses Gebäude steht dann so und die Leute sind dem ausgeliefert, was du geplant und umgesetzt hast am Ende des Tages.
Das ist so. Aber in dem Fall wirklich, also wenn nur die Rettungswege vernünftig gewesen wären, also eigentlich brennbare Materialien nicht im Raum, gut, das kann man dem Betreiber vorwerfen, Rettungsweg. Das ist auch keine Verkettung unglücklicher Zustände. Guckt euch die ganzen Brände an. Das ist alles dasselbe gewesen. Und bei jedem ist immer die gleiche Diskussion gewesen. Das ist ja nichts Neues.
Die bemerkenswerte Situation ist eigentlich die, dass nach einem Peak in den Medien das jetzt auch keine Tagespresse mehr in irgendeiner Form bricht. Also es geht natürlich irgendwann jetzt um die Schuldfrage, natürlich, da sind wir auch immer schnell mit dabei.
Da bin ich sehr gespannt.
Ja. Aber ansonsten...
Es geht ruckzuck wieder runter, aber bei so vielen anderen Nachrichten ist es ganz schnell vorbei. Und da, glaube ich, haben wir die Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass wir dranbleiben. Ne? Ja. Und wie du richtigerweise sagst, es ist nicht alles schlecht. Viele Gebäude sind schon deutlich, deutlich besser als früher. Aber wenn es dann gut funktioniert, dann heißt das nicht, dass man die Maßnahmen, die gut zu einem guten Ergebnis führen, auf einmal wieder lockern kann.
Ja.
Udo, wir sagen an der Stelle erstmal vielen herzlichen Dank. Das ist ein sehr emotionales Webseminar gewesen tatsächlich, für uns, aber wahrscheinlich auch für Sie. Martin, dir auch vielen Dank. Sie haben die Möglichkeit im Nachgang, falls Ihnen noch Fragen eingefallen sind und sagen, das möchte ich unbedingt noch wissen, das habe ich vergessen zu fragen. Nutzen Sie gerne unsere E-Mail-Adresse. Es gibt noch eine weitere Frage tatsächlich. Haben wir die Zeit noch?
Ja,
klar. Genau. Gucken wir uns an. Warum sind Brandmeldeanlagen nicht grundsätzlich zur Feuerwehr aufgeschaltet? Im Speziellen bei Gebäuden, wo viele ortsfremde Personen sich sozusagen aufhalten. Mhm. Gibt es dazu eine Antwort aus dem Regularium?
Nee, kann ich jetzt so ad hoc nicht auf beantworten. Ich weiß, dass Brandmeldeanlagen, das ist natürlich jetzt ziemlich aufwendig, weil es ist auch teuer. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich bei komplexen und großen Gebäuden müsste es normal sein, dass die aufgeschaltet sind. Also bei uns hier, die Gebäude zum Beispiel, sind alle aufgeschaltet.
Ich kenne es auch aus dem Bereich Senioren und Pflege. Da gibt es auch die gesetzliche Verpflichtung zu, weil natürlich die Eigenrettung sehr, sehr schwer möglich ist. Das sind immer gleich dann große Ereignisse, große Gefahrenlagen.
Wir haben noch eine weitere Frage. Ja. Und zwar fragt ja jemand, weiß ich auch nicht, ob du das beantworten kannst. Werden Brandverhütungsschauen deswegen nicht ausreichend oder deutlich verzögert durchgeführt, weil das Personal auf Seiten der Behörden fehlt?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis von dem Herrn.
Würde ich nicht sagen.
Nein, sagen wir nicht. Aber die Frage ist total...
Ist anonym.
Ja, okay. Nee, das ist natürlich so, klar. Und vor allen Dingen, man muss sich vorstellen, in der Behörde sitze ich, habe mehrere Aufgaben. Ich muss immer überall up to date sein. Das heißt, ich muss immer nachgeschult werden, um dann auch so ein komplexes Gebäude auch zu verstehen. Das ist ja gar nicht so einfach. Dann muss ich mich dann mit den Grundlagen beschäftigen. Wie ist das Gebäude freigegeben geworden? Was hat sich geändert? Und. Mhm. Also, was ich total charmant finde, ist halt, wenn es die Feuerwehr macht. Weil die Feuerwehr, das finde ich total wichtig, dass die Feuerwehr die Gebäude kennt, die in ihrem Bereich ist. Und wenn die Feuerwehr weiß, wo die Brandmeldeanlage ist, ist die aufgeschaltet, ist sie nicht aufgeschaltet? Wie läuft denn da die Evakuierung? Habe ich da Brandlasten, die sich geändert haben? Die Feuerwehr kann da immer den Finger in die Wunde legen. Das finde ich total gut. Aber wir haben natürlich auch Sachverständige, die das gut können. Die Behörde selber ist da vielleicht auch manchmal etwas überfordert.
Man hat ja auch die Herausforderung, das Gebäude inklusive jetzt der Nutzung und auch der Situation in den Fluchtwegen, hinter den Fluchtwegen, Zugänglichkeit der Feuerwehr, da ist ja jedes Gebäude irgendwie ein Unikat. Ne?
Ja.
Das heißt, eigentlich brauchst jedes irgendwie einen individuellen Ansatz, da sicherzustellen, dass die Entrauchung funktioniert, beziehungsweise die Fluchtwege funktionieren.
Könnte man diese Aufgabe...
Wie lange hatte man in der Bar Zeit zu flüchten?
Ja. Du sagst, wann ist das? Wann wird's fatal? Du hast gesagt eine Minute. Wie viel Zeit hast du? 7 Atemzüge.
Ja, das ist ja die Frage, wie groß der Raum ist. Der Raum ist, nehmen wir mal an, der Raum war ziemlich klein. Ja, wir haben ja die Zeiten bei der Disco gesehen. Das waren 1:30. War ungefähr das gleiche Material. Mhm. Also auf gar keinen Fall. Also man hat ja, ich habe auch so ein paar Sachen noch mal gelesen, dass der Moment halt, es verstreicht so viel Zeit am Anfang, also bis die Leute wirklich registrieren, dass sie in einer Gefahrensituation sind. In dieser ersten Phase, wo die Rauchgase jetzt, wo sich alles entwickelt, ging da rasant schnell. Ich glaube, 30 Sekunden warst du wahrscheinlich schon zu spät. Aber man muss sich mal überlegen, wie lange sind 30 Sekunden, wenn ich aus einer Partysituation bin. Und vielleicht die Musik noch nachgespielt hat.
Ja.
Oder. Und ich habe kein Gefahrensignal oder keiner schreit einmal ganz laut und hat den Mut, dann in dem Moment zu sagen, pass auf, jetzt alle da raus. Und also das waren wenige Sekunden, glaube ich.
Es geht nochmal um die Frage, wurde bei dem Schaumstoff deines Wissens nach in dieser Veranstaltungsstätte gegen Verbote verstoßen, weil das eigentlich nicht verbaut werden darf?
Das darf nicht verbaut werden. Das Material ist verboten.
Das ist brennbares Material, was nicht
verbaut wird. Du darfst keine brennbaren Baustoffe haben.
Nein. Gut. Und da gibt es einen Bestandsschutz?
Nee. Das, bei Akustik ist natürlich, wenn ich ein gutes Akustikmaterial habe.
Zum Beispiel, was wäre Steinwolle jetzt? Wäre nicht brennbar.
Nee, das sind so gepresste Materialien. Das sieht man an der Decke. Du hast dann praktisch so eine weiße Decke mit vielen kleinen Löchern unterschiedlicher Größe.
Ja.
Und das sind praktisch die Sachen, die
Spaghettiplatten, die kenne ich noch sozusagen.
Ja, genau, da bist du da dabei. Ja.
Das brennt. Hurra. Spaghettiplatten? Echt? Oh mein Gott, muss ich mal...
Naja, ich habe noch angefangen und habe noch die Eierbecher an die Wand gemacht.
Ich kenne das noch aus Tiefgarage.
Wir haben noch eine schöne technische Frage. Ja, was halten Sie von Kaltentrauchung in Verbindung mit Sprinklerung in Untergeschossen statt qualifizierter Entrauchung?
Der Mann hat auf jeden Fall Ahnung. Das steht mal fest. Ja, was ist Kaltentrauchung?
Eine Frau.
Ja, noch besser. Das ist total super. Also Kaltentrauchung ist natürlich so ein Thema. Ab welcher Temperatur ist Kaltentrauchung? was machen wir denn jetzt? Also sind 70, sind 100 Grad, sind 60 Grad, sind 40 Grad, keine Ahnung.
Ist das festgeschrieben irgendwie?
Nee, kalte Entrauchung ist nicht festgeschrieben, welche Temperatur das ist. Du hast bei den Entrauchungsventilatoren oder bei den Systemen hast du 300, 400 und 600 Grad. Mhm. 600 Grad sind sehr komplexe Anlagen, 400 Grad ist ein bisschen einfacher aufzubauen und 300 Grad ist meistens Tiefgaragen. So, und bei dem Thema Kaltentrauchung, das kommt ja deswegen, weil du sagst, das hatte ich vorhin ja angesprochen, angenommen, wir hätten jetzt eine Sprinklerung gehabt, dann wäre die Sprinklerung, hätte das Feuer gelöscht, aber es wäre ja dann noch immer noch Temperaturen da gewesen und Rauchgase, die du nach unten drückst. Jetzt musst du die ja auch absaugen. Jetzt sagt der ein oder andere, dass wenn ich das absauge, habe ich ja weniger Temperaturen. Also die Anlage muss nicht so aufwendig sein, sind vielleicht 70, 80, sind vielleicht 100 Grad. Also brauche ich eine andere Art an Ventilatoren und, und. Und dann wird die Anlage natürlich insgesamt auch günstiger. Trotzdem brauche ich halt eine Sprinkleranlage, die erstmal grundsätzlich ja auch wieder Geld kostet. Also das ist genau das, was ich gemeint habe. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, so ein Brandschutzkonzept zu gestalten mit verschiedenen Systemen. Und da muss man sich einfach zusammensetzen und die beste Lösung halt dann zusammen kreieren. Aber das Thema Kaltentrauchung oder überhaupt kalter Rauch, das finde ich schon echt spannend.
Ja, das würde ich sagen, wäre die letzte Frage gewesen.
Genau, eine Frage aber noch. Sie hat am Anfang, glaube ich, schon beantwortet. Wird der Vortrag aufgezeichnet? Ja, wir haben den aufgezeichnet. Wir werden den dann auch über die Plattform zur Verfügung stellen.
Den wird es bei YouTube aufgezeichnet geben und auch im späteren Audioformat. Dann dazu. Die Folien werden wir, da haben Sie wahrscheinlich Verständnis für, nicht explizit zur Verfügung stellen können. Nichtsdestoweniger haben Sie die Möglichkeit, sich den Vortrag später dann nochmal in der gesamten Länge anschauen zu können und auch weiterzuleiten, falls es noch Menschen gibt, die Sie kennen, die den auch gerne gesehen hätten, aber leider nicht die zeitliche Gelegenheit dazu haben.
Vielleicht noch ein Hinweis, es gibt einen Arbeitskreis beim VDMA, das ist Brandschutz und Entrauchung. Da gibt's unheimlich viele Infoletter dazu und es gibt auch ein Grundlagenpapier Entrauchung, wo man sich mal einlesen kann, wen das interessiert. Also da ruhig mal drauf gucken. Ich glaube, dass der Arbeitskreis macht auch Symposien und wahrscheinlich wird man sich da jetzt auch zu entscheiden, da das Ganze nochmal aufzuarbeiten. Und da würde ich mal gucken, wird irgendwie am Ball bleiben, wenn mich das Thema interessiert.
Gibt es einen Wunsch von dir an die Branche an der Stelle? Weil du bist jetzt auch in der Funktion ja eigentlich jetzt mit so ein Stück weit der Sprachrohr derer, die sich jetzt bisher dazu noch nicht geäußert haben eigentlich, aufgrund deiner Arbeitskreis- und Verbandsfunktion.
Ja, das Wichtigste für mich wäre immer, wenn die Anlagen nachher funktionieren. Ja, also wir haben unterschiedliche Gewerke, das ist sehr, sehr komplex und das ist nicht so einfach, so ein komplexes Gebäude dann auch wirklich am Leben zu erhalten und in einem guten Betrieb. Und ich kann nicht sagen, dass, jetzt nehmen wir mal einen blöden Fall an, also das wäre da entraucht worden und da wäre jetzt irgendein Ventilator drin gewesen oder irgendwas, was nicht funktioniert hätte. Dann kann ich nicht sagen, ach, das war nicht mein Ventilator oder so. Das Thema ist, die Anlagen müssen funktionieren. Ja. Das ist auch bei der Lüftung. Das ist auch bei dem Thema, wenn ich irgendwo in einem Hotelzimmer reingehe und es scheppert und knallt und mir ist nur kalt, dann machen wir als Branche was falsch. Wir müssen unsere Anlagen müssen gut funktionieren und wir können uns nicht drauf verlassen oder darauf ausruhen, dass vielleicht in dem oder dem Fall nicht mein Produkt drin verbaut war. Das ist doof. Wir brauchen ein besseres Image in der breiten Öffentlichkeit, weil wir können geile und super Anlagen bauen für die verschiedensten Dinge, zum Leben retten, aber auch fürs Wohlbefinden oder fürs gute Arbeiten in Innenräumen. Und das müssen uns einfach bewusst sein, dass wir da alle in einem Topf sitzen und dass wir dann alle einen guten Job machen müssen.
Das würde ich sagen, ist ein sehr, sehr gutes Abschlusswort von deiner Seite aus.
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme, für das große Interesse an dieser Sache, an dieser Thematik. Vielen, vielen Dank an dich, Udo.
Sehr
wirklich
gerne.
Auch für mich und ich glaube für Martin und mich, für uns beide. Sehr, sehr informativ und extrem wahrnehmbar, dass du da echt Herz dran hast und eine extrem hohe Kompetenz. Und ich würde sagen, das letzte Wort überlassen wir dir.
Also mein Wunsch, wir machen bitte nochmal irgendwann sowas und mit einem schöneren Thema.
Mit schöneren Thema.
Das war jetzt, was sollten ihr wir macht das gucken? Wirklich gut, macht Spaß. Martin, immer wenn ich den Namen sage, dann weiß der sofort der ein oder andere, was damit gemeint ist. Das freut mich dann auch immer. Ja. Doch, nächstes Mal anderes Thema.
Machen wir ein anderes Thema. Falls Sie andere Themen interessieren, schauen Sie gerne bei der Trox Academy vorbei. Wir bieten auch darüber hinaus weitere Webseminare an und in diesem Jahr auch mit dem Trox Bilimo Symposium mit Sicherheit wieder die Möglichkeit, sich technisch nochmal weiterzubilden, auch zu anderen Themen, neben der Entrauchung. Und bis dahin sagen wir, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und wir wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche und schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Vor allem gesund bleiben.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.